Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr, niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion: ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land sehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/glanzparade und geben Sie beim Bezahlen den Code Glanzparade ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Ja, ich weiß noch gar nicht, wie ich sitzen soll. Batsch, ist wieder Montag, hier ist die Glanzparade. Ich wollte draufhauen, aber der Tisch ist so niedrig. Wir sitzen im neuen Studio. Aber Frank Buschmann ist da. Guck mal, wir sitzen hier wirklich, ich komme ein bisschen vor, so Markus Lanz.
Das genau, ist, du hast tatsächlich was Lanzeskes.
Ja. Heidenei, du bist gefährlich am Rosenmontag. Timo Schmidtchen, der Tisch ist ein bisschen größer geworden, ne?
Hallo!
Aber weil wir die Runde erweitern, wir machen jetzt so ein erstes halbes Stündchen, aktuell zum Bundesliga-Wochenende und dann Schwerpunktthema unparteiischen Wesen. Der Schiedsrichter im Wandel der Zeit. Knut Kircher ist da und wird Rede und Antwort stehen. Ich finde, man sagt ja dann immer, der Schiedsrichter stellt sich. Das klingt so, als wäre er vorgeladen oder angeklagt. Also, er stellt sich nicht.
Nein, das ist totaler Bubbes. Ja. Das ist Aufklärungsarbeit, die wir heute hier leisten.
Absolut.
Dass wir alle mal so ein bisschen, geht ja sogar, oder gerade im Speziellen für uns Kommentatoren auch manchmal. Ich habe so 2, 3 Fragen an ihn.
Ja.
Und vielleicht kann er uns da weiterhelfen. Also, finde ich wichtig tatsächlich, weil Leute sagen ja immer, oh, der Kommentator hat keine Ahnung, Schiri macht alles falsch, was macht der Kölner Keller eigentlich? Das werden wir alles peu à peu aufdröseln.
Die Wahrheit ist, keiner hat so richtig Ahnung. Außer Knut Kircher. Und die wird er gleich zur Aufführung bringen. Vorher sprechen wir über dieses Bundesliga-Wochenende, beginnen mit dem Freitag. Den du ja gemacht hast.
Ja, wir können das eigentlich abkürzen. Ich hoffe, dass Timo jetzt nicht von seinem neu gebastelten Hocker direkt fällt.
Geht nicht.
Wir starten direkt mit dem Buschmann der Woche. Es passt.
Nein, ist gerade noch eine Bauchbinde drin. Geht noch nicht.
Warte mal.
Jetzt.
Bauchbinde weg. Und
jetzt.
Los.
Der Buschmann. Der Buschmann. Der Buschmann der Woche.
Ja, jeder, der die Liga ein bisschen intensiver verfolgt, wird es geahnt haben. Also ihr beide gehört da nicht zu. Julian Riasson, der hat bei uns beim Businterview nach der Ankunft direkt noch darüber gesprochen, dass sie momentan unglaublich gute Flanken, unglaublich gute Standards reinschlagen.
Ja.
Und dann haut der 4 Dinger rein, 4 Assists beim 4:0 von Borussia Dortmund gegen Mainz. Da muss er Buschmann der Woche werden. Hat auch ein super gutes Spiel gemacht. Nicht nur, weil er gute Ecken schlagen kann, sondern weil er generell gute Flanken schlägt. Hat mir super gut gefallen, was der über die rechte Außenbahn gespielt hat. Vielleicht sogar so einer, der immer so ein bisschen noch unter dem Radar fliegt. Man spricht oft über andere, vermeintlich auffälligere bei Borussia Dortmund. Er war der verhaltensauffälligste am vergangenen Freitagabend mit seiner Leistung. Es war ganz, ganz großartig.
Ich finde sowieso, Julian Riasson vom Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, ne, wahrscheinlich so der beste Deal, ja, der letzten 5 bis 10 Jahre bei Borussia Dortmund. Ich wüsste jetzt gar nicht, wer, er hat 2,5 Millionen gekostet, glaube ich, ne? Waren es 2,5 Millionen?
Die, ja, Preisklasse müsste es gewesen sein.
So, ne? Also, war günstig. Also lass es 5 Millionen sein, spielt ja letztlich keine Rolle.
Für euch nicht.
Teurer war er nicht. Und er liefert beständig auf Top-Level. Also du kannst dich auf den auf der Seite immer verlassen. Der marschiert immer. Und es gibt auch, ich habe auch noch kein Spiel gesehen, wo ich das Gefühl hatte, er gibt heute nicht 100%.
Das ist
also
ganz
die 100% hast du immer.
Genau, das ist ganz wichtig. Und neben den guten Flanken, die er schlägt, neben guten Eckbällen, der arbeitet auch nach hinten vernünftig. Dieses Konstrukt Borussia Dortmund, das ist mir übrigens auch am Freitag dann mal, wo ich sie wirklich jetzt dann logischerweise intensiv beobachtet habe, klar geworden, unter Niko Kovac, da können die Leute, wir können diskutieren. War übrigens auch am Freitag nicht Hurra-Fußball.
Ja.
Aber es ist effizient und es ist ein Defensivverbund, der ansatzweise, oder was heißt ansatzweise, der bei den Bayern ähnlich gut ist, aber ansonsten in der Fußball-Bundesliga seinesgleichen sucht. Ja. Und da sind natürlich auch die beiden Schienenspieler, Svensson links, Riason rechts, ganz wichtige Faktoren.
Svensson ist so ein ähnlicher Spielertyp. Ja. Die skandinavische Flügelzange.
Ja. Also es gefällt mir sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ich habe noch ganz kurz Matthias Sammer getroffen auf der Heimreise. Und
war nicht zufrieden.
Ja, pass auf. Nein, und jetzt muss ich mal, ich habe ja auch immer einen Spruch auf den Lippen, wenn sie eingeblendet werden. Ricken, Watzke, Kramer, Sammer. Meist hängen die Mundwinkel ja ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das pathologisch ist oder ob das einfach, ob sie nie wirklich zufrieden sind. Oft sage ich, die Gesichter wissen nicht Bescheid, dass sie 3-0 vorne sind oder so. Aber ich habe ihn wirklich direkt angesprochen. Ich sage, Matthias, und gestern zufrieden? Das war kein Millimeter, nichts an Luft rangelassen. Ja. Und dann hat er gelächelt und hat gesagt, genau, ja, sehr zufrieden. Also das, weil die Leute immer sagen, der ist nie zufrieden. Doch, mit dem Auftritt von Borussia Dortmund am Freitag war er zufrieden.
Wenn die während des Spiels eingeblendet werden, das ist, glaube ich, immer noch der Geist von Aki Watzke, der einfach dem Braten erst traut, wenn der unparteiische abgefilmt wird.
Ja, aber sieht natürlich komisch aus, wenn du 3-0 vorne bist. Ja,
absolut.
Und die Mundwinkel hängen alle auf 7:30.
Ja. Aber ich freue mich, dass wir auch im Rahmen dieser Sendung eben nicht in diesen Chor der Kritiker mit eingestimmt haben, den es vor einigen Wochen gab, wo die Spielweise in Frage gestellt wurde etc. Was Borussia Dortmund in besonderem Maße ausmacht in dieser Saison, ist so ein Grundvertrauen und vor allen Dingen eine Grundstabilität. Das kann sein, dass das mal in einem Spiel verrutscht, warum auch immer. Aber grundsätzlich ist der Weg klar. Und wie man diesen Weg bestreiten will, ist klar umrissen. Und deshalb bleiben so Ausschläge dann auch über einen längeren Zeitraum, was wir schon hatten, Herbstdepressionen und so weiter in den letzten Jahren, wo wir immer wieder drüber gesprochen haben, liegt es an der Jahreszeit, liegt es am Wetter, liegt es an der Nudel. So, woran liegt es, man weiß es nicht. Bleibt das aus im Moment?
Ja, das haben wir tatsächlich häufiger festgestellt. Ich muss aber schon so fair sein, dass ich, wenn ich mich recht zurückerinnere, und da stehe ich auch zu, und das gestehe ich übrigens auch anderen Leuten zu, schon hin und wieder das Gefühl hatte, mit dem, ich hasse den Ausdruck, mit den Spielern könnte man hin und wieder begeisternderen, schöneren Fußball spielen. Nur, eins ist auch klar, das haben sie in den vergangenen Jahren häufiger gemacht, aber sie haben eben nicht so effizient gespielt und das heißt, sie haben die Punkte nicht geholt. Und ich glaube, dass unterm Strich den Verantwortlichen sowieso, aber auch vielen Fans von Borussia Dortmund doch deutlich lieber ist, wenn am Ende die Ergebnisse stimmen, wenn wir in knapp 2 Wochen wirklich ein Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga zwischen dem BVB und den Bayern haben, wenn sie Atalanta Bergamo, das wird schwer genug.
Ohne Süle, ohne Schlotterbeck.
So, wenn sie die raus oder wegräumen aus der Champions League, dann ist das am Ende wichtiger und besser, als wenn sie Hurra-Fußball spielen, in der Liga Vierter werden, soeben sich für die Champions League qualifizieren und in der Champions League selbst sang- und klanglos rausgehen.
Also ich finde, ich bleibe auch dabei, dass der Blick in den Rückspiegel verklärt. Das war nicht Hurra-Fußball, was sie in den letzten Jahren gespielt haben. Phasenweise hat es das mal gegeben.
Genau.
Aber charakteristisch für die Saisons oder die Spielzeiten von Borussia Dortmund in den letzten Jahren war eher Abenteuerland.
Ja.
Es fehlte eine klare Struktur und eine klare Linie und dadurch fehlte die Konstanz, die sie jetzt haben.
Aber Wolf, das ist menschlich und für mich auch nachvollziehbar, dass es dann Leute gibt, die immer wieder in der Vergangenheit gesehen haben, was dieser Kader zu leisten imstande ist.
Ja.
Das hat man immer wieder gesehen.
Ja.
Aber da bin ich dann jetzt wieder bei dir und da sieht man übrigens, dass Sport und Fußball im Speziellen gar nicht immer ganz so einfach einzuordnen und zu begreifen ist. Es ist eben so, dass die wenn du immer so Amplituden hast, die deutlich nach oben oder unten ausschlagen, dann ist es am Ende wahrscheinlich schwierig, konstant erfolgreich zu sein. Jetzt haben sie, und das vergisst man, glaube ich, eine mega Konstanz und eine bockstarke, das ist halt nicht so spektakulär wie eine gute Offensive, Defensive. Sie stehen weiterhin bei Timo, das 20 Gegentoren.
Stimmt, hallo.
So, 20 Gegentore in jetzt 22 Spielen, das ist großartig und das ist das Fundament für Borussia Dortmund für eine erfolgreiche Saison.
Das meine ich, eine Grundstabilität und die hängt ja nicht nur an dieser letzten Linie, sondern die hängt an der Bereitschaft aller Spieler, die Wege nach hinten und die Wege gegen den Ball zu machen. Und sie hängt auch daran, dass Niko Kovac zum Beispiel im Umgang mit Serhou Guirassy sehr, sehr klar ist. Intern ist es vielleicht ein bisschen anders als nach außen hin, aber er hat diesen Spieler immer verteidigt, gegen alle Kritiker verteidigt, hat ihn nie fallen lassen, musst du los, oder? Ist irgendwas.
Was ist denn, was kommt machst das, du denn da fürs Karussell oder was?
Ich wollte nur mal gucken, wie das hier so ist.
Ich finde also das diesen Spieler halt, und das so ist ja bei allen, einfach ein, er weiß, dass Borussia Dortmund sehr stark an der Effizienz von Serhou Guirassy hängt, weil er einfach der beste Mittelstürmer ist, den Borussia Dortmund im Kader hat. Also er braucht ihn. Dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du kritisierst es und lässt ihn raus und sprichst von pädagogischer Maßnahme. Oder aber du verteidigst ihn nach außen bedingungslos. Das heißt, in der Öffentlichkeit hat er ihn immer gestärkt, auch wenn er nicht von Anfang an gespielt hat. Aber es war immer klar, Guirassy muss funktionieren, weil er die wichtigen Tore schießt. Der schießt einen abenteuerlichen Elfmeter und du hörst danach praktisch nichts. Dass das intern gegeißelt wird, ist ja klar. Weil du weißt, du wirst ihn in den nächsten Wochen brauchen. Jetzt hat er was zu sagen.
Ich finde das erstmal richtig schön, weil ihr habt so ein richtiges Gespräch.
Ja.
Was du auch immer für eine Gestik da rausholst, also Lanz kann einpacken. Du machst ja, das ist ja Wahnsinn. Ich würde aber trotzdem ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Vielleicht nochmal kurz Mainz angucken, weil wir haben ja nicht so viel Zeit. Wir haben ja heute noch einen Stargast. Also wir haben jetzt schon 10 Minuten beim BVB. Also ratzefatze noch ein bisschen.
Okay, wir reden jetzt über Mainz. Ich möchte nur eins noch ganz kurz vorher sagen.
Ja, das ist eben
das dauert 30 Sekunden, Timo.
Okay.
Lass ihn das doch sagen.
Ich möchte nur wirklich, was mir generell im Sport, in der Gesellschaft auffällt.
Man das, kann dauert 4 Minuten, das dauert
keine 30 Sekunden. Moment, man kann durchaus würdigen und wertschätzen, was bei Borussia Dortmund gerade geleistet wird. Was für einen tollen Job Niko Kovac macht, wie effizient die Mannschaft spielt. Ja. Und man darf dann trotzdem, das ist übrigens wichtig, auch für den BVB und für die Mannschaft und für den Club, um besser zu werden, mal hinzuhören, wenn Leute sagen, ja, aber so ein bisschen in der Offensive kreativer, meinetwegen auch begeisterungsfähiger zu spielen, das, sagen wir mal so, die Leute dürfen diesen Wunsch auch weiterhin äußern. Das ist nicht gleich Götterbeleidigung, wenn man das mal sagt, obwohl die Ergebnisse stimmen. Das meine ich damit. Man muss da aufpassen, dass man nicht völlig kritiklos dann nur noch sein darf, wenn eine Mannschaft gute Ergebnisse erzielt. Und übrigens nochmal, ich betone das, am Freitag auch ein richtig gutes Fußballspiel gemacht hat. So, das wollte ich nur nochmal sagen. Dann komme ich auf deinen speziellen Wunsch hin. Ganz kurz zum ersten FSV Mainz 05.
Ja.
Die haben gar nicht so schlecht gespielt in der ersten Halbzeit. Aber sie kriegen aus 3 Standardsituationen, 2 Ecken und einen Einwurf, kriegen sie 3 Gegentore. Und das hat so ein bisschen das ganze Bild, wie dieses Fußballspiel abgelaufen ist, verschoben. Wenn ich nicht völlig falsch liege, war das vom Zweikampfverhalten her, von den Ballbesitzphasen total ausgeglichen. Was Mainz nicht geschafft hat, jetzt darf ich nicht wieder über Borussia Dortmund sprechen, sonst schimpft der Kollege da hinten. Was Mainz nicht geschafft hat, diesen unglaublich starken Defensivverband von Borussia Dortmund zu knacken.
Ja.
Das ist ihnen nicht gelungen. Aber an sich haben die nicht schlecht Fußball gespielt. Und ich bleib dabei, ich habe es, glaube ich, auch in der Live-Übertragung gesagt, als der Kollege Schmidt-Sommerfeld von Tordifferenz faselte und so, habe ich ihm direkt gesagt, kannst du dir knicken, die Mainzer brauchen Tordifferenz nicht, die werden die Klasse halten. Und da glaube ich auch weiterhin dran. Die Mannschaft mit diesem Trainer funktioniert zu gut.
Freitag sind wir wieder da.
Gegen den HSV.
Wichtiges Spiel.
Ja, ganz, ganz wichtiges Spiel.
Ganz, ganz großes Spiel. Ne?
Wenn der HSV das gewinnt, ist er unten raus.
Glaube ich auch, ja.
Also dann sieht das sehr, sehr gut aus.
Ja, HSV aber sieht sowieso im Moment sehr, sehr gut aus.
Sehr gut aus.
Mainz sieht eigentlich auch sehr gut aus seit der Winterpause. Das ist so. Dass das jetzt mal in Dortmund verloren wird, das muss man Mainz auch mal zugestehen.
Ja.
Das heißt, obwohl dieses Spiel natürlich ja immer noch was Schicksalhaftes hat, nach der verlorenen Meisterschaft.
Hat mich gar nicht so gekriegt, dieses Denken an die verspielte Meisterschaft durch das 2:2 damals am letzten Spieltag. Ja. Weil letzte Saison hat Dortmund Mainz zu Hause, glaube ich, schnörkellos 3-1 geschlagen.
Ja, ich meine nur, also wenn du dieses Spiel siehst, so geht's mir, denkst du reflexartig an diesen 34. Spieltag und ich sehe Edin Terzic weinend und ich sehe Dortmund weinend.
Ja,
und
ja, du bist halt manchmal auch sehr gefühlsduselig.
Ja, romantisch. Romantisch.
Ich bin mehr der Mann, sowas, aus ihm raus,
du bist halt in dieser neuen Position.
Fakten.
Ja, Fakten, Fakten.
Fakten,
Fakten. Fakten. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Schönen Abend. Ja, ja. Das wird Freitag, das wird ein echt wichtiges Spiel. Ja. Und trotzdem, glaube ich, bin ich bei dir. Mainz wird die Klasse halten.
Natürlich eine organische Überleitung zum Schmiedchen der Woche.
Ja.
Könnten wir machen, wenn wir.
Ja, bitte. Los, komm.
Also, wenn ihr Zeit habt.
Drückt ihr echt aufs Tempo.
Ja, Tempo. Mhm. Tempo.
Schmiedchen der Woche.
Der Ranzi Königsdörfer, Doppelpack geschnürt. Haben viele erzählt, ja, der hat nicht die Qualität in der Bundesliga und war so ein bisschen das Sinnbild so für die schwache HSV-Offensive. Und da ist jetzt der Knoten geknackt. Hat dann im Interview auch gesagt, so ein bisschen dieses Jahr wurde schon angegangen im Netz, gehatet. Steht da für sich ein, steht sein Mann, wie man so schön sagt.
Aber du machst jetzt auch wieder den Fehler. Also klar, wenn gehatet wird, das muss man sowieso ignorieren. Aber die Kritik an Königsdörfer, die war doch gerechtfertigt.
Es war doch absolut gerechtfertigt,
zu sagen, hey, der ist noch nicht so richtig angekommen in der Bundesliga. Die Kritik an Polzin, ob das wirklich immer richtig ist, auf das Tempo von Königsdörfer zu setzen. Und
aber das
warum
ist ja
lässt er Glatzel nicht von Anfang an spielen,
ja
wenn der zur Verfügung steht?
Weil Kritik an dir ist ja manchmal auch gerechtfertigt, aber du kriegst ja in deine DMs auch manchmal ein paar Nachrichten, wo Punkt und was man eigentlich schwärzen müsste. Und das kriegen die Leute ja auch. Und das hat er ja angesprochen, dass er da auch viel gehatet wird.
Das habe ich ja gesagt, dieser ganze Hate passiert ja immer überall im Netz. Das
da kennen wir uns doch mit aus.
Aber natürlich waren das berechtigte Einwände auch zum Großteil, dass Fragen aufgekommen sind. Nicht, ob der Bundesliga tauglich ist, das geht mir schon wieder zu weit. Aber ob man nicht bei dem ein oder anderen Spiel mal auf Bobby Glatzel, frag mal nach bei Thomas Wagner, unserem HSVer hier. Ne?
Ja. Ich wollte das ja nur anmerken.
Aber Thomas Wagner ist jetzt auch Bobby Glatzel Ultra.
Das ist korrekt.
Sagen.
Zeugen.
Aber habt ihr die Ablage von Bobby Glatzel gesehen, wenn der ein Tor vorbereitet? Das großartig. War das diesen Spieltag oder letzten Spieltag? Ich komme da manchmal durcheinander. Hat er nicht jetzt einen auf Königsdörfer
ausgelegt? Ich meine ja.
Habt ihr das nicht?
Es ist sowieso so Hamburg im Moment atmosphärisch, was die Mannschaft betrifft, wie die getragen wird von dieser Atmosphäre, diese Euphorie, die sich auf den Platz überträgt. Das ist, Sie wissen, Sie haben einen Kader, der am Rande der Bundesliga taugt. Das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint.
Das ist ein
Aufstiegskader, sagen wir es so. Das ist ein Aufstiegskader, der in diese Liga hinein wachsen muss. Und der Club ist so realistisch, wie ich ihn lange nicht erlebt habe, wie ich ihn vielleicht noch nie erlebt habe. Da gab es eine Phase, da haben sie sich in die Champions League geträumt, haben sich in Richtung Meisterschaft geträumt. In den Jahren vor dem Abstieg war es dann eher so, dass wir gesagt haben, nicht mal absteigen können wir so. Also es hat jetzt so eine gesunde Form angenommen, dass sie sehr genau wissen um die Stärken, sehr genau wissen, der erste Schritt muss sein, 2,5 Mannschaften zu finden, die sich unter dem HSV einsortieren. Sie selbst müssen mit 120% in jedes Spiel gehen und werden so, und das war ja jetzt am Wochenende auch eins, wichtige Spiele gewinnen und die elementaren Punkte holen, die es dann braucht auf Strecke, um die Klasse zu erhalten.
Also in Heidenheim,
das macht total Spaß. Dort
in Heidenheim und jetzt gegen Union, das waren diese Big Points. Ne? Wenn sie jetzt, wie gesagt, dann auch noch in Mainz, eigentlich, glaube ich, reicht, um da nach unten Luft zu kriegen. Vielleicht schon unentschieden für den HSV zumindest eher. Ja, ich bin bei dir. Hätte ich so auch nicht mitgerechnet. Aber dass der Kader Bundesliga-tauglich ist, nach den Nachverpflichtungen, kurz nach Beginn der Saison, da muss ich schon sagen, der ist Bundesliga-tauglich. Weil die drei, die sie da dann dazu geholt haben, das ist wirklich gehobenes Bundesliga-Niveau.
Absolut. Das ist, aber so arbeiten sie sich rein und der Rest geht so mit. Aber auch da ist es passiert einfach viel mit Wille und viel mit Hingabe und viel mit Emotion. Und sich mal so ein Bundesligaspiel im Volkspark anzugucken, herzliche Empfehlung. Wir waren ja da gegen Bayern, das war ja dann nochmal eine besondere Klasse. Wir kommen jetzt nochmal mit dem Topspiel gegen Köln.
Exakt.
Im März. Auch da wird auch wieder so ein wichtiges Ding, weil das auch wieder in Richtung 6-Punkte-Spiel im Abstiegskampf. Also, ja.
Und der VW,
kann man gut gucken.
Der Co-Trainer beim HSV ist jetzt gelb gesperrt. Da muss ich noch rausfinden, gab es schon mal Co-Trainer, die gelb gesperrt waren? Können wir vielleicht unseren Gast nachher fragen.
Ja, glaubst du, dass Knut Kircher die Statistiken auswendig lernt, wer wann, wo, wie gesperrt war?
Oh, jemals?
Das musst
so
du
Datenbank
über deinen Computer regeln.
Aber ja, das wird schwer.
Entschuldige bitte, Timo. Wie machen wir weiter? Du willst ja immer Tempo, Tempo, Tempo.
Ja, wir schreiben schon einige, dass das nicht gut ist, wenn immer so viel Tempo drin ist. Ja. Aber
ach, ja, aber andere schreiben auch immer, ja, jetzt gut, hängen die da 10 Minuten bei einem Thema. Ja. Und das, also, aber ganz schön ist, wenn du der Buhmann bist.
Machen wir Bremen-Bayern schnell.
Oh. Wie zu erwarten war, oder?
Ja, fertig. Dann kommen wir jetzt zum Fuß der Woche.
Der Fuß der Woche.
Mannschaft der Stunde springt ein bisschen kurz. Ich würde eher so weit gehen und würde sagen, es ist die Mannschaft der Saison, die TSG von 1899 Hoffenheim. An der Spitze der Bewegung Christian Ilzer. Der was auch immer mit dieser Mannschaft gemacht hat, punktuell erfrischt im Vergleich zur Vorsaison. Das war eine echte Kraut- und Rübensaison. Jetzt im Board, wie man so schön sagt, im Vorstand auch schon mal mit Dissonanzen zu kämpfen.
Nein!
Das ist wirklich provinzielles
Board.
Ja,
provinziell. Oh, komm,
nein,
komm,
das ist wirklich provinzieller Komödienstadel. Also so wird man es auch, weiß ich nicht, bei jedem
Ball. Das ist eine Lachtaube.
Ja, so. Aber die Mannschaft ist relativ unbeeindruckt von all dem. Mit Christian Ilzer spielt einen tollen Fußball und dann nehmen die so fast im Vorbeigehen mal Freiburg 3-0 mit. Beeindruckend.
Ja, und ich mag es auch. Also ich mag eh die Österreicher, wenn sie sprechen.
Ja, ich mag gerne, das will man sagen. Ich mag gerne sprechende Österreicher.
Nein, ich mag das, ich höre das gerne und da passt auch der Inhalt.
Ja.
Also es ist wirklich großartig, der ist so klar und ich glaube, da bekommt man dann zumindest einen Eindruck. Ich meine, wir sind nie bei den Ansprachen an die Mannschaft dabei, wir sind in der Kabine nicht dabei, aber man bekommt einen Eindruck, wie der mit diesen Fußballspielern umgeht. Und ich glaube, dass man das Ergebnis dessen wirklich auf dem Platz sieht. Da passt gefühlt alles und das mit den Rahmenbedingungen.
Ja.
Das finde ich schon großartig und schicker und eher, also wenn die nicht versuchen, langfristig zu binden, dann sind sie nicht nur eine Lachtaube, dann sind sie irgendwie ein Lachgeschwader. Ja, das kann
Form
nicht sein.
Rosenmund, das gefällt mir.
Nein, das gibt's doch gar nicht.
Ja.
Also das ist so schön anzuschauender Fußball. Und das ist effizient. Das ist, die spielen, also wir haben, glaube ich, irgendwann im März haben wir an einem Freitagabend Leipzig gegen Hoffenheim.
Ja.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass an dem Freitagabend Hoffenheim einen Riesenschritt in Richtung Champions League Qualifikation macht. Die stehen gut da, die spielen guten Ball. Ganz großes Kino, muss ich echt sagen. Und den meisten Fußballfans fällt es ja schwer, irgendwas Positives über Hoffenheim zu sagen. Das ist wie früher unter Ralf Rangnick noch. Man konnte über das Konstrukt meckern, wie man wollte.
Ja.
Der Fußball war damals schön anzuschauen und im Moment ist er auch sehr schön anzuschauen.
Um in dem Sprachduktus zu bleiben, das beste Standortmarketing für Hoffenheim ist guter Fußball.
Und ich mag es, wenn Österreicher sprechen.
Ich mag, wenn Österreicher sprechen und wenn sie so sprechen.
Also das ist ja eigentlich auch ein Argument.
Aber passt mal auf, ihr zwei Zauberer. Ihr habt doch genau verstanden, was ich meine.
Ja, also. Ist doch in Ordnung.
Kann ja sogar sprechen.
Kann auch sprechen. Zum Teil sogar mit wilden Analogien, wie man hört, in der Kabine. So, kommen wir zum Topspiel. Der erste Fußballclub war zu Gast beim VfB Stuttgart. Es war es war ein wunderbares Spiel, muss man wirklich sagen. Also es ging ein bisschen komisch los, weil irgendwann bekannt wurde, dass 700 Kölner Ultras am Rastplatz in Siegburg von der Polizei festgehalten aufgehalten wurden und wieder umkehren mussten, dazu genötigt, gezwungen wurden, wieder umzukehren, beziehungsweise ein Betretungsverbot für die MHP-Arena erteilt wurde, an einem Ort, der 300 Kilometer entfernt ist von eben jener MHP-Arena. So ging es los. Dann spielte El Mala nicht von Beginn an, was in Köln natürlich immer ein Riesenthema war. Die Stuttgarter haben gut angefangen und Köln hat sich dann angefangen zu wehren. Und es entwickelte sich ein faszinierender Austausch, den Stuttgart am Ende gewann. Und es kam zwischenzeitlich zu der Situation, dass Lukas Kwasniok beide Innenverteidiger rausgenommen hat. Also spielte dann in ich glaube, in den letzten 20 Minuten gab es eine Phase, da spielte er ohne Innenverteidiger. Dass eine Mannschaft in der Fußball-Bundesliga ohne gelernten Innenverteidiger spielt, habe ich einmal erlebt. Das war Pep Guardiola mit dem FC Bayern. Und da war ich schon beeindruckt, dass Lukas Kwasniok das mit dem ersten FC Köln macht. hat mich also fast umgehauen und auch dann zu der Frage an Lothar gebracht, ist es genial oder ist es wahnsinnig? Und Lothar hat dann nur gesagt, da sind ja die Übergänge mitunter fließend.
Überschrift über diese Folge: Ist Kwasniok Guardiola?
Oh Gott. Naja, so weit würde ich
nicht gehen. Du denkst auch in Tricks, gefällt mir.
Also Pep Guardiola ist schon so ein geistiger Urvater. Identitätsstifter für Lukas Kwasniok, da gehören noch so 2, 3 dazu. Aber das war wirklich super mutig und im ersten Schritt wird er ja auch belohnt und im zweiten und dritten Schritt wird er dann bestraft mit dem 1:2 und dem 1:3, wobei der VfB hat es dann auch hinten raus wieder gut gemacht und wenn du als Aufsteiger Köln bei einem Europapokal-Teilnehmer 3:1 verlierst, du trotzdem gut ausgesehen hast, dann musste halt auch mal die Hose hochziehen und sagen, ist halt so.
Kwasniok hat das hinterher ja auch selbst gesagt, dieses wunderschön rausgespielte Tor. Ich weiß jetzt nicht, welches es war, aber...
Ja, es war 2-1.
2-1, ja. Sensationell. Ich glaube, über den linken Flügel gespielt, ja, scharf rein.
Ramon Hendricks.
In der Mitte, schön mit der Innenseite.
Ja.
Übrigens auch da, ne, wenn du das überlegst, was die an Verletzungsproblemen hatten, gerade vorne, ja. Undav immer wieder mal angeschlagen, Demirovic war lange verletzt. Wenn du die beide zur Verfügung hast, ne? Ja. Dann plötzlich vermisst du Woltemade gar nicht mehr, ja, weil die treffen. Das ist wirklich großer Sport und ich bleib dabei. Ich habe das, als ich das letzte Mal hier gesessen habe, wann war das, Timo? Vor 2 Wochen, glaube ich.
Vor 2 Wochen. Ne?
Habe ich schon das hohe Loblied auf Sebastian Hoeneß ja gesprochen und es bleibt dabei. Ich finde, der hat es hinbekommen, diese Mannschaft einen zu großen Teilen wunderschönen Fußball spielen zu lassen.
Ja, da musst du schon auch Alex Werle noch mit dazu nehmen, ja, okay, und ja, musst dann auch Fabian, ja, Wohlgemuth, weil sie natürlich den Kader hingestellt haben, der den Sebastian Hoeneß dann entsprechend veredelt hat. Aber ich muss auch sagen, ich bin ja am Fuße der Schwäbischen Alb sozialisiert. Es hat selten eine Phase gegeben, die über jetzt so einen langen Zeitraum, also so ruhig über die Bühne geht. Die Legenden sind außer sich vor Freude, weil der VfB einfach Spaß macht. Es ist gut zu gucken. Die Bruttler,
die Legenden sind Leute wie Guido Buchwald.
Ja, Hansi Müller. Okay. Das ist schon wichtig im Stuttgarter Umfeld, dass die sehr wohlwollend über den Verein sprechen. Das tun sie im Moment. Auch da hat der VfB einfach vieles richtig gemacht. Die Bruttler haben Pause, weil Stuttgart einfach auf 3 Hochzeiten performt. Pokalhalbfinale, in der Liga, Champions League Kurs und in der Europa League in der Zwischenrunde. Das wird übrigens super Donnerstag im Celtic Park.
Ja, atmosphärisch.
Wird sehr, sehr atmosphärisch. Celtic gestern übrigens, das ist jetzt ein anderes Ding, 90+7, 3:2 gegen Kilmarnock nach 0:2. Also was da los war. Araujo ist in den Block gesprungen. Der ist in den Block reingesprungen. Araujo war der Torschütze.
Freue mich
abnormal.
Ich wollte noch kurz zum Besten geben,
ja,
dass es noch keine Gelbsperre bei Co-Trainern gab.
Hattest du ja schon vermutet.
Das hat mir der Kollege Oliver Lipinski, die übrigens haben auch einen guten Podcast-Nachholspiel, der hat mir das gerade geschrieben. Vielen Dank. Und jetzt würde ich so langsam Richtung Verbraucherhinweise gehen.
Mach es doch.
Nee, das ist ja eigentlich, das ist ja...
Ja, aber mach es doch.
Nee, nö.
Mach es doch auch.
Nö. Dann mach's also, doch. Kleines Teasing, gleich. Wo ist meine Kamera? Da, hallo. Gleich kommt hier ein Stargast, der Boss der Bosse, der Schiedsrichter des Jahres von Anno Dazumal und jetzt der Boss der Schiedsrichter Knut Kircher ist bei uns zu Gast. Das wird groß, ich würde dranbleiben. Kurze Pause.
Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr. Niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion? Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land ziehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/glanzparade und geben Sie beim Bezahlen den Code Glanzparade ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuchs und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Hallo, da sind wir wieder. Zweite Hälfte. Wir haben die Runde aufgerissen sozusagen. Knut Kircher ist da. Wie ist der offizielle Job? Chefschiedsrichter, Chef der Schiedsrichter.
Oh je, Schiedsrichter, du liegst total Obmann, daneben. Geschäftsführer für Sport und Kommunikation der DFB Jury GmbH.
So.
Jetzt machen wir Geschäftsführer. Was draus.
Der Schwab ist natürlich Geschäftsführer. Der Schiedsrichterchef.
Geschäftsmacher.
Bist du zufrieden mit deinen Mitarbeitern? Das sind ja dann Mitarbeiter im weitesten Sinne.
Das sind es gar nicht. Die sind eigentlich Freelancer. Ja, die sind nicht angestellt bei uns. Das sind eigentlich keine Mitarbeiter.
Das heißt,
mit meinen Schiedsrichtern bin ich zufrieden. Ja. Wenn ich den vergangenen Spieltag nehme, bin ich zufrieden.
Ja. Trotzdem haben wir das Gefühl, es ist um den Ruf aktuell nicht zum Besten. Bestellt.
Ja.
Und wir haben jetzt heute nicht über Schiedsrichter gesprochen, tun es aber regelmäßig. Und wenn du bestätigst, dass es mit dem Ruf nicht zum Besten bestellt ist, woran liegt es deiner Meinung nach?
Ach, ich glaube, ist schwierig. Also, wenn du den zeitlichen Kontext nimmst, dann ist natürlich immer erst die Entscheidung. Also die Entscheidung idealerweise, die stimmt. Ja, das ist mal das Erste, was passiert. Und wenn die Entscheidung nicht passt, dann kommt so viel hinterher. Dann kommt das Thema, ja, jetzt greift der VAR ein, greift er nicht ein. Dann hast du den VAR in der Diskussion. Aber, da bin ich auch ehrlich, am Ende des Tages sind wir alle in der Fußballbubble. Da seid ihr mit dabei als Kommentatoren. Buschi übrigens Lob, Freitagabend. Ja, also
hat er gut gemacht, viel Gutes
gehört. Hat er gut gemacht, ja. Nein, ehrlich,
wirklich, muss ich sagen. Kann man als Freitag gut, außergewöhnliche Leistung.
Gut gemacht, ja. Aber. Weiß nicht, ob das sonst schon mal gelungen ist, aber das war gut.
Gefällt mir.
Nein, es war gut. Also es war gut. Ja. Auch einfach die Dinge auf dem Platz zu belassen beim Schiedsrichter. Der soll das entscheiden. Ja? Und wenn es wirklich Knallfall in die Hose geht, dann soll der VAR eingreifen. Und da lamentieren wir aus meiner Sicht zu viel rum, wenn wir die Entscheidungsschwelle nach oben bringen wollen. Wir sagen immer, das musst du vom Mond aus sehen, das Ding, und wenn es dann falsch ist, dann greif ein, ja, aber wir sagen immer, ja, das muss er sich nur mal angucken und hier und da und ja, und das ist mir ein bisschen zu viel und aus meiner Sicht kommt da auch ein Stück weit so dieses Standing.
Aber Knut, da seid ihr natürlich nicht ganz unbeteiligt, weil es gab eben immer wieder diese Momente, also ich habe nur darauf gewartet übrigens in Dortmund am Freitagabend gegen Mainz, ich glaube, es war eine Aktion gegen Metscher. Wenn du die normal siehst und der Schiedsrichter hatte eine sehr, sehr, sehr gute Position und hat sofort signalisiert laufen lassen.
Ich weiß, ja.
Und ich glaube, ich habe sogar dann, weil es unterbrochen war irgendwann das Spiel, ich habe gesagt, jetzt habe ich die Gelegenheit, mal was dazu sagen. Ich bin so froh, dass keine Intervention vom VAR kam.
Super.
Aber das habe ich auch schon anders erlebt. Das muss ich einfach an dieser Stelle mal sagen, dass ich oft gedacht habe, Leute, lasst die Hoheit in allererster Linie bei dem Mann, der da unten übrigens das auch regeln muss auf dem Rasen.
Ja, ja, klar.
Der muss, das macht ja auch was mit den Spielern zum Beispiel. Wenn ihr den Eindruck haben, der guckt schon wieder irgendwo in den Himmel und wartet drauf, dass ihm geholfen wird. So wirkt das ja teilweise. Das und da, glaube ich, seid ihr nicht frei von Schuld in Anführungsstrichen.
Nein, nein, da bin ich bei dir. Und dann geht es um das Thema Einheitlichkeit. Also lasst das alles im Korridor und lasst den VAR so lange wie möglich einfach draußen. Jetzt haben wir unterschiedliches Verständnis. Wir schauen auf gleiche Szenen und wir sagen, naja, wann soll er denn eingreifen? Ja, wenn es klar und offensichtlich daneben ist. Aber was ist klar und offensichtlich? 70-30, 80-20, 60-40? Oder ist die Motivation, einen VAR einzuführen, die Hand Gottes? Maradona, ist es das Thema Frankreich-Irland? Henri, was ist es?
Ja, also da bin ich...
Kukurea.
Ja, aber selbst da, selbst bei Kukurea, wirst du immer noch beim 10. anschauen, Leute finden, die sagen...
Immer noch, ja.
Also so.
Ja, ein paar Spanier sind dabei.
Aber ich bin tatsächlich, das ist mir wirklich im Laufe der Jahre jetzt klar geworden, mir wäre grundsätzlich lieber, wenn wir in die Richtung gehen, es ist in erster Linie die Hand Gottes, es ist Henri damals, diese Dinger, die will ich, weil die so offensichtlich sind, wenn du den richtigen Winkel, die richtige Kamera drauf hast, musst du eingreifen. Diese Kann-Entscheidung, wo wir schon ohne VAR uns die Köpfe heiß geredet haben, wenn ein Schiedsrichter eine Entscheidung gefällt hat. Also mittlerweile bin ich soweit. Da würde ich echt sagen, Entscheidung des Schiedsrichters steht.
Bin ich vollkommen bei dir. Also nochmal, wir haben extra gesagt, wir wollen die Entscheidungsschwelle, so die Angriffsschwelle so hoch wie möglich packen. Aber du kannst nicht Rom, spanische Treppe, du kannst nicht am Montag sagen, wir sind ganz unten und am Freitag bist du ganz oben. Das sind viele Stufen und der ist in den letzten Jahren, ist er vielleicht auch so kleinteilig geworden und jetzt versucht da mal das große Rad wieder hinzupacken. Da müssen viele mitmachen, da müssen alle Beteiligten mitmachen, da müssen die Schiedsrichter mitmachen, die VARs, die Spieler, die Trainer, die Manager, die Kommentatoren, da muss alles mitmachen. Ja.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Schiedsrichter auf dem Platz die Verantwortung ein Stück weit abgibt. Ob er das bewusst macht oder ob er es unbewusst macht, das gilt es jetzt zu diskutieren, das weißt du besser, weil du einfach im täglichen Austausch bist. Aber ich habe manchmal das Gefühl, die sind mittlerweile so verunsichert, auch in ihren Persönlichkeiten, dass sie so mit zitternder Stimme pfeifen und sagen, naja, mir wird schon einer sagen oder mit zitternder Stimme nicht pfeifen. Ja, genau. Mir wird jetzt schon gleich eine Instanz, wird mich jetzt schon auf dem Pfad der Weisheit weisen. Und so hast du halt so ganz viele diskutable Entscheidungen. Wir hatten in den 90ern, hatten wir ja teilweise Imperatoren als Schiedsrichter, die Fehlentscheidungen in einer Überzeugung getroffen haben und danach auch vertreten haben. Das war ja fast schon eindrucksvoll. Dann gab es so ein Stück weit eine Annäherung und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir müssen dem Tempo Rechnung tragen, wir müssen der Dynamik Rechnung tragen, wir müssen der Kleinteiligkeit, auch der Wirtschaftskraft in irgendeiner Form Rechnung tragen. Und deshalb müssen wir grobe Fehlentscheidungen ausschließen mit der Einführung Chip im Ball und mit der Einführung Videoassistent. Und jetzt haben wir plötzlich so ein Twitter-Modell, weil es wird über beides diskutiert. Ja. Es wird über den Schiedsrichter auf dem Platz diskutiert und es wird über den Videoassistenten diskutiert. Und das ist ja, also es wäre ja schön, wenn wir es schaffen würden, wenn dann nur über das eine.
Aber für mich ist es eins.
Am Ende ist es eins. Aber ich höre immer wieder, dass der Schiedsrichter der Chef ist auf dem Platz. Also der Schiedsrichter auf dem Platz der Chef ist. So ist es. Aber ich habe eben nicht immer das Gefühl, dass er das auch ausstrahlt.
Ich kann dir nicht 100% recht geben, weil du hast 24 Bundesliga-Schiedsrichter, das sind alles unterschiedliche Persönlichkeiten. Ja, ja. Du musst dem einen natürlich auch mal die Zeit geben, sich zu entwickeln, ranzukommen in die Bundesliga. Robin Braun zum Beispiel, wo du sagst, Florian Exner, die müssen dahin kommen und die werden auch den Weg machen zu starken Persönlichkeiten. Nochmal, starke Persönlichkeiten, wenn absolut, du hast Imperatoren gesagt, naja, ich kann mir ein Bild schon vorstellen, wen du meinst, aber starke Persönlichkeiten. Ecken, Kanten, Ellenbogen raus, Richtungen, Orientierungen geben für die Spieler und auch wirklich mal, das darf ja in der Tonalität auch mal rauer werden auf dem Feld. Du musst Klarheit dir verschaffen, du musst dir Raum verschaffen und dann hast du eine ganz andere Personality, die du auf den Platz bringst und dann hast du eine ganz andere Selbstverständlichkeit, Entscheidungen zu treffen und das merken die Beteiligten auf dem Platz, das merken die Persönlichkeiten. die Spieler meine ich jetzt, ja, auf dem Platz auch, ja, wer da jetzt mittendrin steht und hat der alles im Griff, scheinbar alles im Griff, mhm, ja, oder ist es, wie du sagst, vielleicht eher einer, der abwartet, und das darf nicht sein, das wollen wir auch gar nicht. Mhm. Jetzt hast du allerdings seit der Entwicklung des VARs, hast du ja immer, im Grunde genommen hast du ja immer mit den gleichen Schiedsrichtern zu tun, die diese Entwicklung ja auch mitgetragen haben. Und jetzt musst du auch wieder in eine Veränderung in Persönlichkeit einzahlen und das angehen, ja, und sagen, ja, lass den frei haben, wir haben Vertrauen in dich, geh da raus, ja, du darfst einen Fehler machen, alles gut, ja, und trotzdem, da werden Spiele kommen, mach das, ja.
Aber gibt es denn diese klare Vorgabe, weil du sagst, du fandst das gut, wie ich das angesprochen habe am Freitag. Gibt es denn die klare
richtig
Devise?
Gut. Richtig,
richtig, habe ich richtig gut gesagt. Das war maximales Lob für den Schwaben.
Du hast Pause jetzt. Gibt es denn die klare Absprache zwischen oder unter den Schiedsrichtern? In erster Linie verlassen wir uns auf das Urteilsvermögen des Mannes auf dem Rasen und nicht in erster Linie auf das Urteilsvermögen der Menschen im Keller, wie wir immer so schön sagen. Gibt es diese Absprache? Weil das Gefühl hatte ich nicht immer.
Ja.
Ich hatte häufig das Gefühl, oh Gott, jetzt gucken Sie da nochmal drauf, war doch eigentlich klar.
Also unsere Guidance hier, seit ich angetreten bin, ist klar, die Stärke muss wieder zurück auf den Platz. Okay. Die Persönlichkeit muss so, aber das ist ein Weg. Mhm. Ja? Also nochmal, du hast Schiedsrichter, die hast du schon auch vor 8 Jahren gehabt, vor 6 Jahren, vor 10 Jahren gehabt, die sind jetzt in der Liga noch drin. Nicht, dass die schwächer geworden sind, aber die haben sich ein Stück weit vielleicht auch verändert mit der Zeit, mit dem Fußball, mit dem VAR. Und jetzt musst du denen wieder den Freiraum geben, das Vertrauen schenken, zu sagen, ja, ihr dürft Fehler machen. Tobias Wels war auch schon in der Zeit ohne VAR Schiedsrichter der Bundesliga, wo ich sage, der hat Freitagabend, der hat einen tollen Weg, der hat einen tollen Maßstab festgelegt und der VAR hat sich zurückgehalten. Das ist natürlich auch mal Schwitzen auf dem Stuhl im Kölner Keller. Ja, zu sagen, boah, das muss ich jetzt aushalten und alles gut, ich muss mich zurückhalten.
Das war ist das nicht so eine Situation, diese Geschichte mit Matcher im Strafraum?
Ja, klar, natürlich. Aber dann,
Gott sei Dank.
Und dann kommen wir dahin, dass wir dann wieder die Stärke auf dem Feld haben. Und das hätte ich natürlich mehr gerne, das hätten wir gerne mehr, und weil das ist Fußball.
Knut, wenn ich einmal dazwischen gehen darf, von dir ganz hinten, du bist ja als Schiri-Boss dann zuständig für diese ganzen Persönlichkeiten, diese unterschiedlichen Schiedsrichter. Dennoch gibt es dann natürlich auch die Gefahr, dass man wie als Trainer dann sozusagen eine Kabine verlieren kann oder sie gewinnen kann. Wie siehst du da deine Rolle? Ist das, hast du alle geeint? Gibt es da Probleme manchmal? Oder?
Nein, im Grunde genommen sind es ja alle einzelne Persönlichkeiten. Wenn du meine Rolle nimmst, dann bin ich ja eigentlich gar nicht der Trainer, sondern der Trainer ist der sportliche Leiter, Peter Sippel für die Bundesliga, für die zweite Liga Rainer Wertmann, für die dritte Liga Florian Mayer. Und ich bin im Grunde genommen ja eher in meiner Rolle der Manager.
Geschäftsführer.
Ja, Geschäftsführer, danke. Ja, aber der Manager, wenn du jetzt von der Club-Hierarchie oder von der Club-Struktur denkst, bin ich der Manager, der ein Stück weit sagt, okay, in diese Richtung wollen wir gehen. Und der Trainer hat am Ende des Tages natürlich auch mit die Aufgabe, in die Kabine zu gehen und dieses mit dementsprechend Guidelines, mit Vorgaben, dann auch mit Botschaften zu untermalen, zu untermauern, um die Orientierung zu geben.
Und dann sitzt du zu Hause von Freitagabend bis Sonntagabend, guckst alle Spiele und lässt dich dann über 48 Stunden von allen Entscheidungsträgern der ersten 3 Ligen beschimpfen für das, was du da wieder eingesetzt hast.
Na, so ist es ja nicht ganz, aber das kann passieren. Also nicht von allen Entscheidungsträgern. Ja. Aber es ist tatsächlich so. Ich gehe seltenst samstags irgendwo ins Stadion, aber ich will schon auch freitags und sonntags mal ins Stadion, weil ich sage, diesen Stadioneindruck, den brauchst du einfach. Ja. Du kannst nicht nur vor der Glotze sitzen und das angucken. Aber ehrlicherweise, wenn ich nicht unterwegs bin, dann ist das Wochenende Fußball. Dann gucke ich hier Buschi, euch zwei, freitagabends oder auch mal andere, ja, und gucke mir die zweite Liga, gucke am Samstag, gucke ich von Anpfiff 2. Liga bis zu Abpfiff Topspiel 2. Liga, bin ich eigentlich nur auf der Couch und hole mir ab und zu mal ein Espresso. Mhm. Ja, und sonntags ist es auch hier und da mal. Ja, das ist so.
Aber Knut, ich hatte schon den Eindruck, du hast ja auch so ein bisschen so eine Schamoffensive gestartet. Ne? Also es gab den Besuch im ZDF-Sportstudio. Du warst jetzt, glaube ich, am Samstagnachmittag bei den Kolleginnen und Kollegen von The Zone in der Konferenz dabei. Du sitzt jetzt heute hier. Das heißt, es gibt ja auch in deinem Empfinden Redebedarf.
Redebedarf, ich will nicht sagen Aufklärungsbedarf, aber Menschen ja vielleicht ein Stück weit abzuholen. Mhm. Ja, ihr habt es vorher mal gesagt, also vielleicht habt ihr von den Regeln nicht immer alle Ahnung, ja, aber es gibt Nuancen und es gibt Dinge und ich glaube, es ist Zeit, einfach mal zu sagen, wir sind bereit, aber wir können es nicht alleine. rocken, ja, sondern wir müssen alle Beteiligten in dieser Fußballbubble mitnehmen. Wir haben demnächst Manager-Tagung der ersten und zweiten Liga. Da würde ich genauso appellieren und sagen, Leute, ihr habt mitunter eine Vorbildwirkung da drin in dem Fußball, weil sonst machen wir uns den kaputt. Wir wollen dahin und sagen, höhere Eingriffsschwelle, mehr Fußball wieder zurück, Entscheidungen auf den Platz, weil das ist der Fußball, den ich liebe. Ich mag, wenn wie hier heute herrlich über Fußball diskutiert wird, aber über Fußball, nicht über Schiedsrichterentscheidungen, über Fußball.
Ich meine, das wirst du nie ganz ausschließen
können, nein,
da bin ich mir hundertprozentig sicher, aber ich finde auch, es ist zu viel geworden, weil du gerade sagst, du hast manchmal auch das Gefühl, dass wir nicht immer jede Regel im Kleinen, nein, pass auf, hundertprozentig.
Kann ja auch gar nicht sein.
Ich kann dir die Handregel schon lange nicht mehr erklären. Und ja, weißt du warum? Ja. Weil ich oft zu Beginn der Saison Schulungen bekomme und höre gut hin.
Aber und du warst dann, nie im VAC, obwohl die Einladung da war.
Das stimmt, aber ja, hier, der Wagner war ein paar Mal hier und dann habe ich, mich interessiert immer diese Handspielregelung, weil ich sie teilweise absurd finde, rein als Sportler. Es gibt Aspekte der Regel, die sind plumper Quatsch.
Ja.
Ich weiß, dass das nicht euer Beritt ist, das kommt vom internationalen Board, aber dann ist es natürlich schwierig, wenn Regeln mal so, da wollte ich hin, mal wird sie so ausgelegt und mal wird sie so ausgelegt. Oder ist das der Punkt, wo wir nie 100% erreichen werden, weil es im Ermessen des Betrachters liegt?
So ist es. Weil nimm mal 24 Bundesliga-Schiedsrichter, die werden und du spielst Szenen vor, wir geben Guidance und du wirst trotzdem immer wieder eine Situation auf dem Feld erleben, wo 23 sich von dieser linken Richtung an die Situation nähern. Nimm Strafstoß, ja oder nein, oder Handspiel, ja oder nein. Ja? Die 23 sagen, kein strafbares Handspiel, kein strafbares Foulspiel. Und einer ist vielleicht in der Gruppe dabei, der nähert sich in die Situation von rechts. Und du kannst aber beides vertreten. Du kannst sagen, naja, da ist ein, wie wir immer so schön sagen, da ist ein Kontakt da, ist die Evidenz auch da. Naja, kann man geben. Ist vielleicht besser, wenn du den nicht gibst auf dem Feld. Ja? Aber einer macht's. Und du bist trotzdem in einem Korridor. Was wir nie haben werden, ist, wir werden uns nie auf der Linie befinden. Wir werden nie eine Linie haben, weil eine Linie bedeutet, es gibt klar weiß und es gibt klar schwarz. Wir werden einen Korridor haben. Und das ist wichtig, dass wir idealerweise einheitlich durch so eine Saison, 34 Spieltage, kommen und alles in diesem Korridor lassen. Das ist
aber
eine
Herkules. Ja, gerade das Problem,
beim Handspiel hast du ja den, beim Handspiel hast du ja die allergrößten Interpretationsspielräume.
Ja.
Ich sage, mittlerweile sitze ich Samstagabend da und sage vor Gericht beim Handspiel und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Also, weil du kannst es begründen und dann kannst du abwarten, wie der Schiedsrichter unten anders entscheidet.
Ja.
Wie er rausgeholt wird vom Assistenten, und das meine ich.
Mhm.
Also, es gibt eine Entscheidung gegen den Elfmeter. Wir hatten am Samstag Sebulons ein Handspiel, das der Hartmann nicht gepfiffen hat, was ich völlig okay fand. Und der Videoassistent in dem Fall auch geistesgegenwärtig gesagt hat, ja, war ein Handspiel, aber war nichts Strafbares und dann auch es nicht größer gemacht hat als unbedingt notwendig. Und damit war das Ding vom Tisch. Aber trotzdem habe ich in dieser Saison schon häufiger erlebt, dass exakt dann eben nicht, aber in Nuancen ähnliche Szenen dann als Handspiel geahndet wurden. Auch weil plötzlich, so, es gibt ja auch so klassische, beispielsweise Videoassistent-Elfmeter, die du dann einfach nur siehst, weil du das Foto siehst, was ja mit der Dynamik des Spiels dann überhaupt nichts zu tun hat. Du siehst dieses Bild und sagst, okay, ja, mit dem Foto nach ist es ein Handspiel. Wenn du die komplette Szene aber siehst, insbesondere dann in realer Geschwindigkeit, sagst du, das kann man ihm eigentlich nicht als Handspiel auslegen,
ja,
theoretisch.
Klar. Aber nimm die drei Dinge, drei Attribute, drei Eigenschaften, die das Handspiel eigentlich umschreiben und das trotzdem kompliziert machen. Das eine ist, geht der Ball zum Arm, Hand, oder geht der Arm, Hand zum Ball? Das hört sich jetzt so ganz einfach an. Zweite ist es absichtlich? Ja. Und jetzt wird es schon schwierig, weil da kommt ja keiner und sagt, ich habe es absichtlich gemacht.
Ja.
Und das Dritte ist, verbreitet er durch irgendeine unnatürliche, nicht aus dem normalen Bewegungsablauf
empfundene... Und das ist ja ein weites Feld.
Und dann ist das Nächste.
Ja.
Und jetzt frage ich natürlich auch immer, ja, jetzt seid ihr auch Experten, die das Spiel beobachten.
Die einen sagen so, die anderen so.
Wie machen wir es denn dann? Also macht es mir einfach. Ich habe neulich mal eine ellenlange Diskussion gehabt zum Thema, wie machen wir es denn? Dann sagt mir einer, ja, Hand ist Hand. Ja, ehrlich, ich würde behaupten, und wir haben es vorher mal gehabt, da kommt ein Stürmer in eine ausweglose Situation am Strafraumeck, da kommen zwei Verteidiger auf ihn zu, der Stürmer bringt den Ball nicht mehr nach innen. Was macht er? Der chippt den Ball halb hoch und der Ball geht irgendwie an einen natürlich gehaltenen Arm und du würdest sagen, Hand ist Hand, wir machen Elfmeter. Aus einer Expected Goal 0,05 wird 0,8, weil 80% aller Strafstöße ein Tor gibt. Das ist nicht gerecht. Ja. Das kann nicht gerecht sein.
Aber das wird immer Auslegungssache bleiben, weil da geht es ja schon los. Du hast ja Gott sei Dank so schön betont, eine unnatürliche Vergrößerung der Körperoberfläche. Da geht es schon los. Wer mal Sport gemacht hat, weiß, dass es kann ganz fürchterlich aussehen, wenn der Arm da ist. Es gibt bestimmte Bewegungen, da muss der Arm da sein, weil ich einen Balance, eine Regulation der Balance haben möchte. So, dann geht's aber los. Vielleicht macht er das ja extra. Vielleicht ist es dann in dem Moment ein absichtliches Handspiel. Ich glaube, das ist die beknackteste Regel überhaupt, weil wir da eine Einheitlichkeit, wo Situationen exakt gleich bewertet werden, niemals hinbekommen.
Und das ist die Schwierigkeit zu sagen, schaffst du es, in dem Regelkontext eine Einfachheit hinzubekommen oder musst du vielleicht eher an die Folge denken, also das Strafmaß dessen und sagen, naja, wenn also tatsächlich einer auf der Torlinie in Torwartmanier die Murmel da runterpflückt, dann ist es in Torwartmanier Torverhinderung rot, Strafstoß.
Ja.
Alles gut. Plakativ schwarz-weiß. Oder da ist irgendeiner im Strafraumeck, der breitet da seine Flügel aus und da ist aber gar nichts zu erwarten, eine Torschance. Und bekommt der dann nicht einen Strafstoß, sondern vielleicht im Strafmaß einen indirekten Freistoß irgendwo parallel zur Torauslinie. Könnte sein. Ja. Haben wir schon mal weitergegeben. Das IFAB, weiß ich gar nicht, ob sich das damit beschäftigt hat.
Weißt du, was ich nicht mehr sehen möchte?
Diese Pinguin-Haltung.
Jetzt grätscht er.
Nein, hier. Ich will das im Strafraum von einem Verteidiger nicht sehen.
Ja.
Damit machst du den Königspinguin, der irgendwo ins Nirvana im Eis läuft,
hat aber
nicht Fußball
verteidigt. Hat aber damit zu tun, dass europäischen Handspiel ja nochmal anders geahndet wird. Da ist ja jede Hand am Körper ist krasser. Jetzt bis auf Kukurea, da habe ich schon Entscheidungen gesehen, die werden in der Bundesliga, glaube nie so getroffen worden. Ja. Aber da ist Handspiel.
Da ist es noch krasser und sag mal, wir haben dann schon auch die VAR zurückgenommen, die Schiedsrichter zurückgenommen und gesagt, das ist uns zu krass der Weg. Also ehrlicherweise ist es keine natürliche Armhaltung.
Das ist richtig.
Ja, also wenn du es rein regeltechnisch interpretierst, sagst du, eigentlich ist es völlig unnatürlich. Ja,
wobei so geht einer mit dem
Nein, das kannst du nicht, das hat sich ja eingebürgert, aber das willst du ja nicht sehen. Ja. Und ehrlicherweise zum Thema Handspiel, wir beschäftigen uns ja auch, nicht, dass wir es ja ansetzen, also nicht falsch verstehen, nicht, dass hier heute Abend ein Shitstorm losgeht zum Thema.
Sieht gut aus bisher.
Einfach mal mit dem Thema KI, und weil du sagst so, Bewegungslehre aus dem Sport heraus, wie Strick, Spreiz, Schrittbewegung, wie hast du da deine Arme, um Balance zu halten? Was ist dann natürlich im Lauf, im Sprung? Und das musst du ja alles einbeziehen. Du müsstest ja heutzutage, bevor du Schiedsrichter wirst und Handspiel beurteilen darfst, eigentlich noch ein Sportstudium.
Seminar an der mit Sporthochschule, Trainings- und Bewegungslehre.
So, müsstest du eigentlich noch besuchen. Ja. Das ist Wahnsinn.
Ich habe noch eine Frage, weil es schreitet ja schon voran. Darf ich noch was zur kalibrierten Linie machen?
Die Frage kam ja auch. Wir haben ja auch Social Media aufgerufen.
Okay.
Da kam auch was in Richtung halbautomatische, vollautomatische. Hast du heute schon im Vorgespräch gesagt.
Ja.
Also von daher kannst
also du natürlich... Also wir haben die Order bei uns im VAC ausgegeben. Wenn Buschi kommentiert, machen wir SAOT und kalibrierte Linie aus. Weil die hast du ja.
Sagst ja, das habe ich gesagt immer. Tatsächlich, was natürlich völliger Quatsch ist, weil ich schon
wirklich
diverse Male komplett falsch lag. Da hat sich meine Sichtweise tatsächlich ein bisschen verändert. Ich habe mich auch wie so ein Räuber Hotzenplotz, wie heißen die sich so aufregen?
Räuber Hotzenplotz.
Räuber Hotzenplotz?
Frank Nein. Buschmann.
Wie heißt denn, da gibt es doch irgendeinen,
Muppet der sich
Rumpelstilzchen.
HB-Männchen.
Habe ich mich oft geärgert, weil ich gesagt habe, okay, jetzt wenn ich dann die grafische Umsetzung sehe und dann sehe ich da die Fußspitze und das soll dann jetzt abseits gewesen sein, dann schaue ich mir das wieder in normal an oder in der Slow-Mo ohne irgendwelche Grafiken, sehe ich nicht. Da können wir uns darauf verlassen, bis auf die kleinen technischen Messfehler, die es immer gibt. Das ist nicht 100, aber 99%, und dann ist es abseits. Und ich glaube, wenn wir das exakt so kommunizieren, dann darf es doch darüber keine Diskussion mehr geben. Und da habe ich, wie gesagt, mich gewandelt. Da würde ich jetzt sagen, okay, abseits verlasse ich mich auf die Halb. Jetzt habe ich gelernt, demnächst Vollautomatik.
So ist es, ja. Also die FIFA wird voraussichtlich bei der WM dieses Jahres die Vollautomatik bringen. Das heißt so in einem Bereich 25 bis 30 Zentimeter, wenn der gegnerische Spieler, dann der Angreifer im Abseits steht, dann bekommen die Assistenten und der Schiedsrichter bekommen die Ansage Offside, Offside, Offside. Dann packst du die Fahne hoch, machst die Szene tot. Ich hoffe, das System funktioniert, weil sonst hast du da ein leichtes Chaos.
Also wie gesagt, mit minimalen technischen Abweichungen,
im, im die du Rahmen, ja
immer hast.
Im
Rahmen der Messungenauigkeit.
Der Messungenauigkeit, so ja, genau.
Also da gehe ich dann zum Beispiel tatsächlich mit, da würde ich wirklich sagen, ja. Okay, da verlasse ich mich dann drauf.
Das ist so, da kannst du dich verlassen. Die Schwierigkeit ist auch da immer, im Auge des Betrachters, bringt es in irgendeiner Art und Weise zuschauerverträglich zu Hause rüber, dass du einfliegst, aber wenn du da reinzoomst und machst die Fußspitze, die eigentlich nur 2 Zentimeter ist, machst ellengroß, dass es über den ganzen Fernseher geht, ja, und hast daneben dann einen Stollen, der auf einmal so groß ist, dann sagst du, ja, jetzt spinnen sie total.
Ja, da braucht ihr eine Kampagne, ja, die den Leuten wirklich klar macht, okay, wenn das Abseits anzeigt, dann ist das Abseits fertig, ja. Ende aus, ja. Weil diese Grafiken, da ist Optimierungspotenzial,
ja,
da.
Aber das haben wir schon gemacht, da gibt's ein Erklärvideo, aber naja.
Das haben wir uns angeguckt. Es gibt im Netz noch ein paar Fragen. Das Thema mit 2 Schiedsrichtern haben wir noch gar nicht so richtig angerissen. Was hältst du davon?
Also es wurde tatsächlich schon mal probiert, als Pierluigi Collina in Italien Schiedsrichterchef war, hat er tatsächlich mal 2 Assistenten, 2 Schiedsrichter probiert, ist dann weggegangen, aber da ging es mehr um, du hast nicht ganz wie im Handball, dass sie schon früh das Pärchen zusammen haben, dass die zusammenwachsen, sondern du hast 2, die zum Teil auch unterschiedlich ticken. Ja, also bei uns hat es immer geheißen, als dieses Modell diskutiert wurde, wenn in der einen Hälfte Bernd Heinemann pfeift und in der anderen Hälfte Markus Merck, gehen die Spieler alle in die Hälfte von Heinemann. Ja. Das war so ein Karlauer, den man da entwickelt hat. Hat sich nie durchgesetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass ähnlich wie im Handball, die jetzt über 3 Schiedsrichter nachdenken, auch im Profibereich, dass das vielleicht auch mit zunehmender Technik, weil du musst die Seitenlinien nicht mehr großartig überwachen, jetzt rein per menschlichem Auge, die Torauslinie hinten auch nicht mehr, Goal-Line-Technology hast du, das Thema Abseits wirst du abdecken können, dass die Assistenten vielleicht eine andere Rolle bekommen oder aber du 2 oder 3 Schiedsrichter auf dem Feld haben wirst. Ich warte mal ab, weil meistens passiert dann von der FIFA irgend so ein Pilotturnier, wo sie es probieren und dann Erkenntnisse draus ziehen. Denkbar.
Das Thema Challenge ist noch eins, auch aus FIFA-Sicht nicht praktikabel, aber wie findest du die Idee grundsätzlich?
Ich habe es ja schon mal gesagt, die Idee prinzipiell würde ich gern, weil ich bin technisch affin oder auch mal neue Wege zu gehen. Ja. Ich fände es durchaus mal cool, wenn man den Umfragen traut, die man bei Trainer macht, die wollen es alle zu 100%, sie sagen 50-50, vielleicht 60-40. Mhm. Man muss da einfach wissen, die FIFA hat da einen klaren Riegel vorgeschoben, zu sagen, nee, wir wollen kein professionelles VAC und Challenge. Ihr könnt Football-Video-Support machen, das, was sie bei der U20-Frauen-WM getestet haben. Abgespecktes Kamerasetting, kein Operator in einem VAC, keine VARs, sondern der 4. Offizielle, der Schiedsrichter, schauen sich das an am Spielfeldrand. Aber die Kombination, no way, wird es nicht geben. Mhm.
Die Kombination heute war schön.
Ja, war wirklich schön. Ein letztes noch.
40
bitte,
Sekunden.
Bitte um eine kurze Antwort. würdest du den Videoassistenten nochmal einführen?
Ja, aber mit einer klareren Maßgabe, also im Sinne von, und weiter darfst du nicht springen.
Ja, ich finde, das ist ein zentraler Punkt. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir eine klarere, einheitlichere Beurteilung bekommen. Und das geht nur über eine klare Regelauslegung und wahrscheinlich am langen Ende auch nur über größere Persönlichkeiten auf dem Platz, die das dann umsetzen und durchsetzen.
Das war sehr aufschlussreich. Und gemeinsam aushalten.
Absolut. Auch das. Aushalten gehört mit dazu. Das weiß keiner besser als Frank Buschmann. Das war die Glanzparade für heute. Vielen Dank, Knut. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Es war sehr aufschlussreich. Wenn es was ist, jederzeit, komm vorbei und wir sprechen drüber. Danke, Knut. Danke, Buschi. Danke, Timo. Nächste Woche geht's weiter. Sportlich bleiben. Tschüss, schöne Woche.